Wir haben heute zu Gast den altbekannten die Statistiklegende Roman Motzkus. Und wir haben auch unseren Longbow wieder dabei, den ihr sicher aus unserem Football Cave Podcast kennt. Und wir sprechen heute über das geplante Deutschlandspiel der NFL. Das soll ja bekanntlich in Berlin oder in München ausgetragen werden. Und ja, Roman, was hältst du denn von den beiden Standpunkten?
Es sind natürlich Standpunkte, die oder Standorte, die eigentlich ganz gut ausgewählt sind, weil der Punkt ist natürlich der, Berlin hat eine gewisse Football-Historie. Es gab dort schon auch NFL-Spiele. Es gab auch schon lange, lange, lange her Spiele der Army, damals gegen die Air Force und ähnliche Sachen. Aber das war, glaube ich, vor unser aller Zeit. Aber in den 90er Jahren gab es halt regelmäßig den American Bowl. Das waren Preseason-Spiele. Das heißt, die NFL hat natürlich ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt, wenn es doch schon lange her ist. Aber es gibt auch genug Leute, die in den Berliner Medien und auch im Berliner Umfeld immer noch darüber reden, obwohl es jetzt schon fast 30 Jahre her ist, 25 Jahre. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil Berlin kennt man in den USA auch. München ist natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Standort, alleine schon, weil da zwei große Stadien sind. Das heißt, selbst wenn man nicht in die Allianz Arena kommen könnte, wobei ich glaube, bei den Bayern, denen ist es vielleicht gar nicht so unlieb, wenn da auch mal ein anderer Nutzer quasi Geld mitbringt, wäre ja auch ganz schön. Man hat natürlich auch noch das Olympiastadion, wobei das Olympiastadion, denke ich mal, von den Ansprüchen her jetzt nicht mehr unbedingt dem Standard der NFL entspricht, gerade wenn es darum geht, genügend Hospitality, also VIP-Bereiche zu haben. Beide Städte bieten genug Trainingsumfeld, weil heutzutage die Mannschaften ja relativ knapp über See kommen. Das heißt, sie sind nicht mehr unbedingt eine ganze Woche hier. Sie haben aber beide Städte genug Trainingsflächen, um auch ein NFL-Team unterzubringen. Und beide sind inzwischen, man mag es ja kaum glauben, auch relativ gut per Flugzeug erreichbar. Das heißt also, selbst Berlin kann man direkt aus den USA anfliegen. Also ja, okay. Das ist ja inzwischen, muss man
inzwischen
das ja noch
haben
betonen.
Wir es fertig geschafft, ja.
Genau, genau. Nein, aber es sind beide Städte, die, ich glaube, footballaffin genug sind und auch medientechnisch sehr interessant sind. Berlin ist ein großer Medienstandort. München natürlich auch mit den ganzen Fernsehsendern, die dort vor Ort sind. Die Redaktionen sind gut besetzt. Also das wäre schon ein sehr, sehr guter Standort. Ein paar andere gibt es natürlich auch noch, aber ich glaube einfach die Größe des Stadions, die Größe des Namen und vielleicht auch bei den Münchnern noch die Chance für den ein oder anderen NFL-Menschen, das Oktoberfest wieder zu besuchen, wenn es dann mal wieder sein sollte. Ich glaube, das sind so die Punkte, die die NFL da durchaus im Auge hat.
Daniel, wolltest du was dazu sagen oder soll ich rein?
Nee, gerne. Also ich kann also Roman erstmal schon mal vollkommen oder hundertprozentig recht geben. Das sind natürlich zwei Standorte, die wohl durchdacht und gut gewählt sind. Ich sag mal, Hamburg wäre für mich persönlich vielleicht noch eine Option gewesen, aber ich sag mal, der Rest, so das Ruhrgebiet jetzt, sage ich mal, das fällt natürlich komplett raus, weil die Stadien an sich müssen ja, wie Roman auch schon sagte, das muss ja einiges, das ist ja Spieler, der Coaching-Staff, das ganze Equipment, was ja da untergebracht werden muss, ne, und da muss ja auch nun mal auch Platz im Stadion sein. Und ich denke, dass auch sowohl München als auch Berlin natürlich auch noch genug Sightseeing bieten halt für die Fans, die ja nicht nur dann, denke ich mal, aus Deutschland kommen werden. Und also ich tendiere da eher zu Berlin, also weil, wie gesagt, da die, was das Stadion angeht, auch die Möglichkeiten, denke ich mal, besser sind.
Was ist denn, was muss denn so ein Stadion an einer Voraussetzung erfüllen? Oder beziehungsweise der Standpunkt, damit die NFL überhaupt sagt, das ist für uns attraktiv. Denn wir haben es ja gerade kurz angesprochen, also was jetzt auch in den letzten Kommentaren bei uns im Forum und auf der Facebook-Seite angesprochen ist, das ist ja, dass die Stadien ja eine gewisse Voraussetzung brauchen, wie zum Beispiel diese Tartanbahn, um halt auch diesen ganzen Stuff an der Seitenlinie, die Technik, die Kameraleute, die Cheerleader, alles da hinzupositionieren. Ist das eine Voraussetzung für so ein Footballspiel? Weil Roman, du hast ja gesagt, gerade Allianz Arena wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber da hat man ja an der Seite eigentlich wenig Platz.
Das ist nicht ganz so schlimm. Natürlich ist eine Tartanbahn ein bisschen komfortabler, einfach vom Platz her. weil auch dort die Cheerleader und auch natürlich die Kameraleute und auch das Ganze drumherum, da gibt es ja eine ganze Menge Leute mit dem Field Pass, die da noch rumlaufen, das heißt also Tonleute, Balljungen, du hast Medienleute, die teilweise da unten sind, du hast Sideline-Reporter und. All das muss ja irgendwo untergebracht werden. Aber der Vorteil ist ja, dass ein Footballfeld schmaler ist als ein Fußballfeld. Das heißt also, man kann durch Abdeckungen des Rasens, also mit einem Teppich oder beziehungsweise mit Folien, kann man natürlich dann auch ein bisschen Platz da freimachen dafür. Und man kann natürlich auch die Kameraposition ins Publikum setzen. Das heißt also, man muss nicht unbedingt alle Kameras beweglich an der Seitenlinie hin und her fahren, sondern man kann natürlich Führungskameras und so weiter, da gibt es ja in allen Stadien heutzutage durch die Bundesliga auch schon gewisse Kameraplätze. Also das ist alles nicht so gravierend. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ehrlich gesagt die Zuschauerkapazität, weil bei so einem Spiel muss sich das auf jeden Fall lohnen. Das heißt, du musst genügend Tickets verkaufen können. Da wäre natürlich Dortmund auch noch eine ganz tolle individuelle Möglichkeit, wobei aber Dortmund ein Problem hat. Die haben ja eine sehr, sehr große Stehplatztribüne. Und Stehplätze beim Football sind sehr unpraktisch, weil wenn du 3,5 Stunden im Stadion bist, also rechne mal fast 4 Stunden, wenn du ein bisschen früher da bist, dann hast du die Pause noch mit drin und dann hast du das ganze Spiel, dann möchtest du nicht die ganze Zeit stehen. Also das, ich bin in einem gewissen Alter, wo ich das sagen darf. Man setzt sich da noch ganz gerne mal hin. Außerdem kann man dann auch gerne mal wieder aufspringen und hinsetzen. Also das ist alles schön. Aber man sieht es ja auch an den Stadien, die in der International Series in London und auch in Mexiko genutzt werden. Also unter 70.000 sollte man eigentlich kein Stadion dafür ins Auge fassen. Gibt noch einen ganz wichtigen Punkt dabei. Du kannst in einem Footballspiel die untersten Reihen der untersten Blöcke im Unterring nicht verkaufen, weil dann siehst du nur Helme und Ärsche von hinten. Also das macht keinen Sinn. Deswegen musst du eigentlich immer die ersten 4, 5 Reihen freilassen im Unterring, damit du, weil sieht man auch in den NFL-Stadien, die sind ein kleines bisschen erhöht, fangen die erst an, die Plätze, weil du musst ja über die Spieler rüber gucken können, die da alle direkt vor deiner Nase stehen. Und auch die ganzen Coaches, die ganzen Tonassistenten, was ich gerade eben schon aufgezählt habe, die Cheerleader, die sind zwar hübsch anzuschauen, die Cheerleader, aber du willst ja drüber gucken, du willst ja das Spielfeld sehen. Das heißt, du musst eine gewisse Kapazität haben eines Fußballstadions, das ungefähr 70.000 haben sollte. Damit fällt dann Frankfurt quasi schon wieder weg, Hamburg eigentlich auch. Wie gesagt, die Tatanbahn ist jetzt ein nützliches Plus für die Fernsehsender. Ist nicht unbedingt notwendig, weil ein Fußballfeld halt deutlich schmaler ist als ein Fußballfeld.
Ja, dann fällt ja Dortmund auch schon raus, weil ich glaube, wenn du die, das kenne ich nur aus der Champions League, wenn du die Stehplätze in Sitzplätze umfunktionierst, was glaube ich aber auch nicht so bequem ist, dann hast du aber auch nur, glaube ich, knapp 66 oder 68.000. Also halt unter den 70.000.
Ja, das ist richtig. Und was interessant ist übrigens, die Südtribüne des Dortmunder Stadions wurde nachempfunden im Tottenham Stadium, was die jetzt ja neu für die Football-Community auch den ein oder anderen bekannt ist. Die haben aus 4 verschiedenen Stadien, haben die quasi Stilelemente und Bauelemente genommen und haben daraus quasi das Tottenham Stadium gebaut. Und was da natürlich wirklich gigantisch ist, die haben ja praktisch 2 Grasebenen. Einmal das Fußballfeld, was beweglich ist, was also rausgefahren werden kann. Und darunter ist dann das Football-Turf-Feld, also der AstroTurf des Footballs, der direkt schon die Markierung der NFL drauf hat. Also das sind schon Wahnsinnsgeschichten, die sie da in Tottenham gebaut haben. Und ich meine, sowas wird natürlich in Deutschland jetzt nicht stattfinden. Aber jedes größere Stadion, was du nutzen kannst, ist natürlich für die NFL dann auch ganz schnell umbaubar. Und Branding ist da überhaupt gar kein Problem. Also da gibt es genug Möglichkeiten dann.
Da stellst du mir gerade die Frage, spielen die denn jetzt auf Turf oder machen, lassen die da den Rasen vom Stadion drinne, dass die Spieler dann halt auf Rasen spielen? Und was ist das dann für eine Umstellung für den Spieler? Weil in den meisten NFL-Stadien spielt man ja mittlerweile nur noch auf Turf. Ist das, könnte das ein Problem sein oder ist das vom Spieler her, ist das denen ja geil?
Nein, du musst bloß das Equipment anpassen. Das heißt also, du musst bloß die Schuhe anpassen. Spielzugtechnisch und auch rein taktisch technisch ist das eigentlich kein großer Unterschied mehr, weil die heutigen Turffelder sind meistens einem Naturrasen nachgebaut. Es gibt sogar Hybridrasen, der ist teilweise aus Astro und teilweise aus Naturrasen. Das heißt also, in den Kunstrasen ist dann quasi normaler Boden und normale Grassamen noch mit eingebaut. Und das heißt, es gibt einen Mischrasen dann dabei. Musst du halt als Spieler bloß wissen, auf was du dich da einlässt. Das machen aber meistens die Equipment-Manager schon. Die haben dann auch ihre Klamotten dabei. Also du kannst dann quasi ja vom 17er Alu bis im flachen Kunstrasen-Noppenschuh hast du dann eigentlich alles dabei, weil im Zweifel wird das vorher nochmal, wird jemand rübergeschickt und schaut sich das an. Also ob du jetzt auf Naturrasen spielst oder auf Kunstrasen, das macht dem Spieler selber kaum was aus. Du musst halt bloß deine Spielweise ein kleines bisschen anpassen. Ne? Du musst das Körpergewicht natürlich immer über den Knien haben. Das heißt also immer über dem Punkt, wo du drehen willst, um eine Passroute zu laufen. Ich persönlich finde Naturrasen eigentlich viel, viel schöner zu spielen, weil er einfach normalerweise ein bisschen weicher und ein bisschen angenehmer ist, weil du besser drauf cutten kannst. Aber das war zu meiner aktiven Zeit, war der Kunstrasen halt auch wirklich noch ein Teppich und keine Rasen, einzelne Halme. Das heißt, also heute ist da ganz, ganz viel Neues dabei und so ein normaler heutiger AstroTurf-Platz, der sieht eigentlich aus wie normaler Rasen im Sonnenschein und frisch gegossen.
Glaubt ihr beiden denn, also ich, wie gesagt, das ist mir gerade so eingefallen, in London ist es ja so, ich glaube, 3 Stadien sind es, ne, wo gespielt wird. Jetzt haben wir in Berlin das Olympiastadion natürlich. Gäbe es denn da die Möglichkeit, dass die NFL auch sagen würde, in Berlin, wenn es mal ein Standort wird, ja, alternativ, aber da ist ja, glaube ich, ne, kein weiteres Stadion, was du jetzt so nutzen könntest, ne, für Football, von der Kapazität, vom Platz her.
Das ist richtig, die alte Försterei ist zu klein. Die wird auch noch Ewigkeiten zu klein bleiben. Die planen ja jetzt einen Ausbau auf irgendwas über die 30.000. Im Moment sind es 22.000 Plätze. Auch da wieder ganz, ganz viele Stehplätze, was beim Fußball okay ist. Mhm. Beim Football eher nicht. Berlin wird kein Standort sein, der mehr als ein oder maximal 2 Spiele in der Saison dann bekommen kann. Alleine schon, weil das Stadion im Olympiastadion relativ alt ist von der Bauweise her und ich glaube auch nicht so spektakulär ist wie die Stadien zum Beispiel in England. Also in England, in London wird ja Wembley und Tottenham jetzt vorwiegend bespielt. Dann gab es noch ein Rugby-Stadion, was zwischenzeitlich mal genutzt wurde, als Tottenham noch nicht fertig war. Von daher ist das natürlich, die Anzahl an Stadien in London ist natürlich deutlich höher. Alleine schon die höherklassigen Fußballclubs. Aber unsere beiden Teams, die wir hier in Deutschland oder in Berlin haben, mit Hertha und Union, da bleibt halt nur das Olympiastadion. Was anderes kannst du da nicht nehmen.
Also so wie in Mexiko quasi auch. Die haben ja, glaube ich, das Aztekenstadion, ne, was dann halt genutzt wird.
Ja, das ist aber auch ein Stadion, was von den Olympischen Spielen, glaube ich, irgendwann mal übrig geblieben ist und immer größer gebaut wurde. Und wenn man auch sieht, da wurden ja auch Spiele schon wieder verschoben, weil der Rasen halt völlig kaputt war. Das passiert halt nicht. Im Zweifel wird hier ein neuer Rasen für 100.000 Euro hingelegt und dann ist auch schön. Also das kann durchaus sein, dass das mit eingepreist wird. Ich habe es jetzt gerade mitbekommen, im Dezember hat Hertha, glaube ich, einen neuen Natur-Rollrasen ins Olympiastadion bekommen und der wurde jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, wurde der schon wieder ausgetauscht und man kann davon ausgehen, dass im DFB-Pokal Ende Mai dann auch schon wieder ein neuer Rasen drin ist. Also man sieht, wie schnell das geht. Das dauert 5-6 Tage, dann ist der Rasen komplett getauscht und dann wird auch Hertha als Hauptnutzer des Olympiastadions, die sie ja noch sind, da überhaupt nichts dagegen haben, dass da mal ein Footballspiel drin stattfindet.
Wir sprechen ja fast jedes Jahr darüber, dass in Deutschland endlich mal ein NFL-Spiel stattfinden soll. Wie wahrscheinlich sind denn jetzt, ich sag mal, das sind ja jetzt auch von sind bestätigte Berichte, dass die beiden Standpunkte ja ausgewählt wurden oder in der Auswahl sind. Wie wahrscheinlich wird es denn sein? Weil man redet ja, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, wir haben das vor der Jahr darüber gesprochen, wie wahrscheinlich wird es denn sein, dass wir wirklich 2022 ein NFL-Spiel jetzt entweder in Berlin oder in München haben werden?
Also wenn ich da noch was gefragt werde oder beziehungsweise dazu sagen darf, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, weil der Markt in Deutschland ist seit 2015 deutlich gewachsen, seit wir die wöchentlichen Live-Übertragungen haben. Und da rede ich jetzt mal nicht nur von uns, von RAN, sondern es gibt ja auch mit der Zone und mit dem Game Pass ganz viele Leute, die auch parallel dazu die Sachen gucken, teilweise beides nebeneinander her. Teilweise ein Programm lieber, weil sie den Originalkommentar lieber haben wollen, weil sie uns nicht hören wollen oder ähnliches, weil uns wir zu viel erklären. Das ist ja auch alles gut. Der Markt ist ziemlich groß geworden, wenn man sieht, was für Zuschauerzahlen inzwischen aufgekommen sind, plus halt die Streamzahlen, also die Streams bei RAN.de, bei DAZN und beim Game Pass, dann kann man durchaus schon sagen, dass da locker mal pro Woche 1 Million Leute schon regelmäßig Football guckt. Und das finde ich super. Und das weiß auch die NFL. Und die NFL weiß auch, dass viele, viele Deutsche jedes Jahr nach London gepilgert sind, weil die haben natürlich genau gesehen, wo die Karten herkamen, also wo sie gekauft wurden. Und wissen auch, dass in Deutschland ein Spiel mit dem jetzigen Hype ganz schön schnell ausverkauft worden wäre. Durch die Erweiterung der Saison auf 17 Spiele und auf 18 Wochen und den Super Bowl eine Woche nach hinten zu schieben, was die Owner jetzt beschlossen haben gerade, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit deutlich größer geworden. Vor allen Dingen, weil es ja auch eine Regelung gibt unter den Ownern, dass alle Mannschaften innerhalb von 8 Jahren einen wechselnden Rhythmus haben müssen, mal international zu spielen. Das heißt, die alleine schon die Spiele der internationalen Serie wird hochgehen. Und es ist ja nicht verwunderlich. In vielen anderen Märkten, in vielen anderen Sportarten ist es so, dass immer noch Vorbereitungsreisen oder Spiele oder ähnliches international vergeben werden. Gucken wir uns den deutschen Fußball an, der erobert die USA, die Bayern machen Kooperation mit Kansas City, Dortmund mit Pittsburgh und weiß ich was alles. Also die fliegen da quer durch die Länder. Natürlich fliegen auch deutsche Mannschaften nach Asien, um da die Märkte zu erobern. Der internationale Medienmarkt ist halt deutlich größer geworden. Und daher ist auch die Vermarktungsmöglichkeit größer. Und warum soll der Football als weltweit größte Liga mit der NFL, mit den wirtschaftlich wahrscheinlich stärksten Argumenten, mit den größten Fernsehverträgen, sich diesen Markt entgehen lassen? Also das wäre fahrlässig, wenn sie es nicht machen würden. Und mich hat nur ein bisschen die Geschwindigkeit jetzt plötzlich überrascht, dass man also jetzt sagt, 2022 schon. Da muss also schon einiges im Vorlauf gelaufen sein, weil du kannst eins auf jeden Fall wissen, die NFL macht keinen Schnellschuss. Die machen es nicht von heute auf morgen. Die haben sich hier die Stadien schon bestimmt monatelang, wenn nicht sogar schon auch jahrelang schon mal angeguckt, welche in Frage kommen, haben mit den Städten dann, mit den Sportverwaltungen und ähnliches bestimmt schon gesprochen. Und mich würde es sogar nicht wundern, wenn sie schon irgendwelche Vorverträge hätten, nach dem Motto, wir hätten gerne in dieser Zeit die Möglichkeit, ein Spiel abzurichten. Dafür gehen wir schon mal so ein Agreement ein. Also die NFL ist wohl organisiert und ist in diesen Schritten meistens allen anderen um Lichtjahre voraus.
Naja, Robert Kraft hat ja schon, ich glaube, 2019 war das in der Bild gesagt, dass die Patriots das erste Team sein möchten, was in Deutschland spielt. Ja. Welches Team hättest du denn gerne 22 in Berlin oder in München?
Ich? 49ers.
Da war es auch sicherlich, also am 3. August, glaube ich, war das, 1991, auch in, da war ja schon 49ers gegen die Bears in Berlin, hat das hier stattgefunden. Ja. Da warst du sicherlich dann auch zugegen, oder?
Das Witzige ist, ich stand sogar in der Kabine, ja. Also,
dann erzähl mal.
Wir hatten wirklich eine interessante Geschichte da bei uns. Also bei mir war es die Sache, ich habe über die Mannschaften damals geschrieben. Ich wurde angesprochen von lokalen Zeitungen hier in Berlin, ob ich so eine Art Kolumne schreiben kann, nach dem Motto, der Motzkus trifft seine Stars oder seine Idole. Hat auch gut funktioniert. Ich habe dann jeden Tag dann irgendeinen Beitrag da mal geschrieben und dadurch war ich sowieso im Umfeld quasi immer mit dabei. Habe Joe Montana getroffen im Hotel, habe ein Foto mit ihm machen dürfen. Stand da wie so ein kleiner Schuljunge. Also es war sehr, sehr spaßig, sehr interessant. Und was halt war am Ende des Spiels, beziehungsweise eigentlich schon die ganze Woche über, unser Präsident damals von den Adlern, der hatte eine Spedition, eine internationale, war da Hauptgesellschafter und hat, als er mitbekommen hat, dass die Mannschaften kommen sollen, sich angeboten, der NFL die ganze Logistik für sie zu machen. Das heißt, das ganze Equipment hin und her zu fahren, vom Flughafen in die LKW zu laden, zum Stadion zu fahren, das Trainingsequipment hinzubringen, die Klamotten der Spieler einzuräumen, in die Flugzeuge wiederzubringen und so weiter. Also das hat ganz gut funktioniert durch die Kontakte, die man hatte. Dadurch hatten wir quasi als Adler dann auch die Möglichkeiten, sehr nah ran an das Gepäck zu kommen. Nicht unbedingt an die Spieler, aber ins Gepäck. Das war glücklicherweise nicht meine Aufgabe. Ich musste die Koffer nicht schleppen, sondern ich habe halt bloß mit den Spielern mich unterhalten. Und bin nach dem Spiel, wie es halt in der NFL auch üblich ist, als quasi Journalist darf man ja dann auch in die Kabinen und mit den Leuten sprechen. Da habe ich dann halt auch die Gelegenheit genutzt und habe ein paar Jahre später sogar nochmal es geschafft, als ich bei Berlin Thunder gearbeitet habe, in der NFL Europe, nach San Francisco zu fliegen, meinen Freund zu besuchen, der bei uns früher gespielt hat, der dann im Practice Squad bei den 49ers war. Und da habe ich dann ein ganz tolles Erlebnis gehabt, nämlich ein Wochenende quasi in der Kabine, im Spielfeld, am Spielfeldrand, vorm Spiel, nach dem Spiel mit dabei zu sein und die Ansprachen von Mariucci zu hören, John Madden zu treffen. Und ja, Steve Mariucci hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, du musst doch der Kerl aus Deutschland sein, freut mich sehr, dass du da bist. Und dann auch mit Jerry Rice und Steve Young und all die Leuten dann quasi in der Kabine gesessen, Kuchen gegessen, gequatscht, auf dem Parkplatz gestanden und so. Also das waren tolle Sachen und deswegen ist für mich halt die 49ers auch mein Team. Aber also mir wäre es eigentlich völlig egal, welche Mannschaften kommen, weil es ist egal, welche Mannschaft kommt, ist halt einfach mal ein Highlight, die Professionalität zu sehen. Also wer sich dann die Woche dann oder die Tage, die sie dann hier sein könnten, egal ob in München oder in Berlin, sich das anschauen kann, wie professionell das Ganze abläuft. Das heißt also wirklich vom Planung des Landens auf dem Flughafen, sofort zum Hotel, sofort Meetings machen, sofort in den Rhythmus kommen, dass man den Spielrhythmus bekommt, dass man also den Jetlag gar nicht so spürt und das Training durchzuziehen, den Umgang mit den Medien, wie professionell das ist und das Ganze drumherum, das muss man sich also auch wirklich antun, weil das ist toll. Und da kannst du auch die Jacksonville Jaguars gegen, weiß ich nicht, Cleveland Browns nehmen oder sowas. Also, wobei Cleveland ist ja jetzt in letzter Zeit ja richtig gut geworden. Also New York Jets gegen Jacksonville Jaguars wäre mir auch recht, weil auch selbst die sind halt nochmal eine ganz andere Dimension als den Football, den wir hier in Europa haben.
Das heißt, dann würden wir ja Trevor Lawrence sehen, ne? Wahrscheinlich.
Die Chance wäre ganz gut, ja. In Berlin. Also ich hätte nichts dagegen, weil dann ist mein Anfahrtsweg zum Training und zur Berichterstattung vielleicht gar nicht so lang. Ja, also wie gesagt, München wäre auch toll, weil da sitzen natürlich ganz viele Redaktionen, die darüber berichten können. Natürlich ProSieben, dann gibt es aber auch The Zone, dann hast du ZDF da, ARD, die sind alle vor Ort dort. Sky ist dann noch, natürlich noch mit da. Das heißt, du hättest einen riesen Medienauflauf, den du da bekommen kannst. Den kriegst du in Berlin natürlich auch, weil es ja überall nochmal Regionalbüros gibt. Also das wäre in ganz Deutschland natürlich klar und für die Medienlandschaft wäre das natürlich auch ein super Event. Aber generell, ja, wer da kommt, inzwischen ist es ja wirklich so, guck mal, du kennst Trevor Lawrence. Ich meine, wer hat denn vor Jahren darüber gesprochen, welche College-Jungs in die NFL kommen? Das waren da wirklich bloß absolute Insider. Inzwischen wird auf Facebook und auf Instagram und weiß ich wo, selbst in der Kneipe, okay, Kneipe geht gerade nicht, aber selbst in den Gesprächen untereinander mit Leuten, die man so kennt, wird dann plötzlich drüber gesprochen, ey, die nächste Draft und da wird bestimmt der und der gezogen oder Mac Jones oder Trevor Lawrence oder Justin Fields oder, weißt du, da wird drüber gespekuliert auf Twitter, dass die 49ers plötzlich auf 3 gehen und welchen Quarterback sie da noch bekommen können. Das gab's ja vor Jahren alles nicht und das ist ein wunderschönes Zeichen, eine wunderschöne Situation, dass darüber spekuliert wird. Und wenn jetzt die Leute schon drüber reden, dass ein Team nach Berlin kommt oder nach München kommt oder zwei sogar, die wollen ja gegeneinander spielen, dann ist das wirklich klasse. Und das ist eine Entwicklung, die hätten wir uns vor 5, 6 Jahren, als wir angefangen haben mit den wöchentlichen Übertragungen, längst nicht gedacht, dass das wirklich mal in absehbarer Zeit passiert.
Ja, es macht ja mittlerweile auch jeder, sage ich jetzt mal, gefühlt einen Mock-Draft selber. Aber wie stehen denn die Chancen, weiß ich nicht, für auch, was sagt ihr, dass jetzt, wenn wir wirklich dann den 17. Spieltag haben, dass nicht auf lange Sicht vielleicht auch in Deutschland, ich sag jetzt mal, entweder Berlin oder München oder hinterher die NFL sogar sagt, Berlin und München, dass halt da Teams rübergeschickt werden, weil ja ein Spieltag mehr da ist. Vielleicht.
Da gebe ich jetzt meinen Vortritt.
Das liegt am Stadion, denke ich mal. Das wird das, wie gesagt, weil Tottenham und so, die haben ja wirklich nachgezogen. Die haben ja auch mit dem Stadion auch komplett umbauen gemacht, speziell um, ich weiß jetzt nicht, welches Stadion das ist, das kann Roman uns gleich bestimmt sagen, wo der Boden komplett ausgefahren wird und über den Fußballboden gefahren wird. Und da muss man dann, Tottenham, ne? Genau, und da muss man dann halt überlegen, welches Stadion bietet sich dafür Langzeit an, um jetzt wirklich jedes Jahr hierher zu kommen. Weil man muss ja auch gucken, wenn man die ganzen Teams hierher guckt, man hat die Logistik, muss man ja, ich glaube, es sind zwei Flieger, die alleine diese ganze, das ganze Equipment mitbringen, also die ganzen Trainingsmaschinen, die ich glaube, die bringen sogar ihre eigenen Fitnessmaschinen mit rüber, die sie dann hier aufbauen, und dann brauchst du natürlich auch ein Trainingslager, was, ich sag mal, mehr oder weniger von der Öffentlichkeit abgeschirmt ist und auch von der Presse, dass die Teams dann in Ruhe trainieren können. Da muss man dann halt, denke ich mal, erstmal als Testphase gucken, wie läuft es vielleicht in München, wie läuft es in Berlin. So würde ich das wahrscheinlich dann erstmal gucken. Als Test jetzt auch erstmal vielleicht 2022 zu schauen, wie auch die Stadt damit zurechtkommt. Ne? Weil das ist ja nicht nur, dass man ein Spiel dann im Stadion hat, sondern auch die Stadt muss ja auch mit den ganzen Fans, die dann herkommen, mit dem ganzen Tourismus, auch das alles bewältigen.
Also das sehe ich zum Beispiel als relativ machbar und deswegen auch in beiden Städten, die jetzt quasi zur Wahl stehen. Berlin hat massenhaft an Hotels. Das kann ich sagen, weil einige von denen sind meine Kunden. Ich habe ja noch einen normalen Job und da betreue ich Hotels in Sachen Telefonanlagen, Datennetze und Monitore, also digitale Werbung. Das sind eine ganze, ganze Menge und vor allen Dingen in ganz vielen unterschiedlichen Kategorien. Also vom 12 Euro Gemeinschaftszimmer mit 20 Betten bis hoch zu 5 Sterne plus mit, weiß ich wie viel, 100 oder 1000 Euro pro Nacht für eine Lounge. Also das ist wirklich alles da. Ähnlich gibt es natürlich in München diese Struktur, weil zum Oktoberfest kannst du ja vorstellen, wie viele Menschen in relativ kurzer Zeit untergebracht werden müssen. Da natürlich auch wieder in verschiedensten Kategorien. In München ist es noch ein bisschen anders, weil viele dann in die ländlichen Gegend gehen. Also das heißt außerhalb der Stadt. Das ist hier in Berlin eigentlich gar nicht möglich, weil Berlin ist so riesig. Wenn du vom Südwesten, von Zehlendorf nach Nordosten, nach Pankow beziehungsweise Malsdorf da oben eine Diagonale ziehst, hast du 42 Kilometer Stadt. Also das heißt, einmal diagonal durch Berlin, Luftlinie sind 42 Kilometer, da kannst du auch mal anderthalb Stunden fahren. Das sind also wirklich riesige Flächen, die wir hier haben. Du hast in Berlin natürlich auch den Vorteil, wenn du zum Beispiel das Olympiastadion und das Gelände nimmst, dann hast du da riesige Trainingsflächen. Das Maifeld wurde damals für den American Bowl mit 4 Footballfeldern bemalt und hatte drumherum noch massenhaft Platz. Also da standen noch beim Spiel dann Burgerbuden und Hotdogs und weiß ich was alles. Da haben wir als Berlin Adler gegen die Düsseldorf Panther noch ein Showspiel gemacht. Und das alles vor dem normalen Spiel. Also dieses Maifeld ist riesig. Das hat Ausmaße von locker 6 Fußballfeldern, die dahinter sind. Das heißt, du hast also Trainingsmöglichkeiten. Du hast das Amateurstadion inzwischen von Hertha BSC, was nebenan ist, wo auch eine richtige Infrastruktur auf dem Feld ist. Nicht nur eine große Wiese, sondern ein richtiger Sportplatz. Das Ganze hast du natürlich auch in Trainingsstätten in München. Da hast du auch Plätze, die du nutzen kannst. Du hast zum Beispiel das alte Olympiastadion, auf dem du trainieren könntest und auf dem alten Gelände, um dann in der Allianz Arena zu spielen. Also das ist alles da. Und ich glaube auch gar nicht mal, dass man heutzutage alles wieder mitbringen müsste. Früher war das so, zu den American Bowl Spielen haben sie sogar das Klopapier mitgebracht, weil sie dem deutschen Klopapier nicht getraut haben. Also da haben sie das amerikanische Klopapier mit eingeflogen. Ist heute nicht mehr so notwendig, weil sie haben auch gelernt, dass wir hier Fernseher und Kühlschränke haben. Hat mich ernsthaft einer gefragt bei der NFL Europe damals. Er wollte seinen Laptop mitbringen, ob wir denn auch Strom haben und ob wir denn in den Hotels auch Kühlschränke und sowas haben. Also war abstrus, ja. Aber das ist inzwischen, hat sich das auch nach in die USA rumgesprochen. Berlin ist ja, wie gesagt, auch inzwischen in den USA und München natürlich auch durch die Feiermöglichkeiten durchaus bekannt in den USA geworden. Das heißt also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil In England waren bisher 4 Spiele, in Mexiko 1. Das heißt also, du hast 10 Mannschaften, die bisher international pro Saison gespielt haben. Wenn dieses Jahr entschieden wird, dass nächstes Jahr quasi diese Spiele mindestens die gleiche Zahl, wenn nicht sogar ausgebaut werden. Also dieser Vertrag in London, der geht ja über mehrere Jahre mit Tottenham und auch mit Wembley. Das heißt also, du kannst davon ausgehen, dass die 4 Spiele in London stattfinden werden. Und dann wird wahrscheinlich durchaus in Kanada nochmal was passieren, in Mexiko und in Deutschland und in Brasilien. Das heißt also, dann sind nicht nur 10 Mannschaften, sondern da sind wahrscheinlich dann schon mindestens 18 Mannschaften oder vielleicht auch 20 Mannschaften nächstes Jahr international auf Reisen. Und um da einen nicht eine Wettbewerbsverzerrung zu haben, weil du musst ja immer sehen, so eine internationale Reise, gerade über einen großen Teich, hat ja danach eigentlich immer die Bye-Week hinterhergezogen. Und das musst du schon einplanen. Hinzu interessiert es dich ehrlich gesagt nicht so. Da bleibst du einfach im Rhythmus, kommst am Freitag an, Samstag einmal Training, Sonntag spielen, zack. Zurück ist das Problem, wenn du dann wieder zurückkommst, weil du am Sonntagabend losfliegst, kommst du quasi Montag am Vormittag an und bist platt, ja, nach dem Spiel. Das heißt, dann haben sie die Bye-Week gehabt und haben dann gesagt, okay, pass auf, die Jungs können sich jetzt einfach mal 4-5 Tage Ruhe gönnen, können sich ausschlafen und dann gehen wir wieder zum Training. Das musst du alles logistisch mit einplanen und du kannst ja nicht alle Mannschaften eine Bye-Week zur gleichen Zeit haben. Deswegen wird sich das aufteilen. Die 4 Wochen in London, die sie da gespielt haben, das hat auch mal ganz gut geklappt. Wenn die jetzt noch in Brasilien spielen und wenn sie noch in Kanada spielen und vielleicht auch in Deutschland noch ein oder sogar 2 Spiele machen, dann haben sie einen riesen Markt, den sie bearbeiten und haben trotzdem die Gelegenheit, die Chancengleichheit in der Liga zu wahren.
Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal kurz drauf eingehen, weil es gibt ja auch, also es gibt viele Befürworter, es gibt aber auch viele, die sagen, dass sie es nicht so gut finden, wenn die NFL übergreifend jetzt nach Europa oder Brasilien oder Mexiko fliegt. Jetzt muss man mal überlegen, oder beziehungsweise kannst du uns dann eigentlich die Vorteile jetzt nennen, warum die NFL diese Maßnahmen macht, um jetzt nach Deutschland das NFL-Spiel zu bringen oder beziehungsweise warum die das in London machen. Ne? Weil viele sagen ja, das ist, sie finden es halt nicht gut, ist es ein kleiner Teil, aber auch auf die müssen wir natürlich eingehen. Und da wäre deine Meinung natürlich auch gerne zu hören.
Also ich weiß ganz genau, wer es nicht gut findet, aus NFL-Sicht, und zwar die Trainer. Weil die werden in ihrem Rhythmus gestört. Und wenn einer etwas nicht haben möchte als Head Coach, dann ist es, dass der Rhythmus gestört wird, deines Trainings, deiner Abläufe in der Woche. Wenn du nämlich am Donnerstag dich abends nach dem Training in einen internationalen Flug setzen musst und dann am nächsten Morgen in einer völlig anderen Welt ankommst, wo du dann zum Training fährst und deine Jungs über Nacht geflogen sind, dann bist du schon vielleicht nicht ganz so fokussiert. Man hat doch gemerkt, die internationalen Spieler haben teilweise nicht unbedingt das Niveau, dasselbe Niveau, wie wir es eigentlich aus der NFL kennen. Oftmals waren da einige, die irgendwie schläfrig wirkten oder müde oder sonst irgendwas. Und dann hast du ja vielleicht noch Westküstenteams, die nochmal 3 Stunden mehr haben, die dann plötzlich morgens um 6 für ihre Zeit sozusagen spielen sollten, wenn sie ein Mittagsspiel hatten. Das war alles nicht so leicht. Also die Leute mögen es garantiert nicht. Wer es mag, auf jeden Fall, sind die Marketingleute, sind die Presseleute und natürlich auch die Besitzer, weil die machen damit garantiert keinen Verlust, weil die Aufwendungen wurden schon oftmals auch von der NFL ausgeglichen. Das heißt also, die Heimspielverluste, ja, den haben sie ein bisschen Ärger mit den Dauerkartenbesitzern, weil die können natürlich nicht alle aus Cincinnati dann nach London fliegen. Aber auch da gibt es Kompensationen, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Und sie erobern natürlich Märkte. Und hier wäre in Tottenham letztes Jahr, letztes Jahr ging nicht, aber das Jahr davor beim Spiel war, da gibt es einen eigenen NFL-Shop im Stadion. Der ist direkt im Stadiongebäude. Der Fanshop von Tottenham Hotspurs ist im Nachbargebäude. Also das sagt schon einiges aus. Und der NFL-Fanshop, der ist nicht klein. Und der wird auch nicht nur während dieser Zeit dort betrieben, sondern den kann man also auch außerhalb der NFL-Spiele dann auch mal besuchen. Jedenfalls in den normalen Situationen ist der durchaus zu empfehlen. Also das sind schon geldliche Vorteile, die sie dort haben. Natürlich sind auch die logistischen und Aufwendung und auch natürlich der ökologische Fußabdruck ist nicht unbedingt gerade perfekt für so ein Footballspiel. Das muss man sagen. Da wird viel hin und her gejettet. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn jetzt ein Team aus New York in L.A. spielt, ist der Aufwand auch nicht ganz viel weniger. Also da fliegen auch mindestens zwei Flugzeuge rüber, weil der eine hat die Mannschaft und das andere hat die Gäste und die Eigner und sonst irgendwas, was dabei ist. Also ob die jetzt von New York nach L.A. fliegen oder von New York zum Beispiel nach London, das ist denen völlig egal. Aber du hast hier natürlich einen großen Markt, den du damit befriedigst und auch eroberst. Und wenn man sieht, was in den London-Spielen da los ist, ich weiß nicht, wart ihr schon mal da?
Also ich persönlich nicht. Nee.
Wahnsinn.
Ich ja. nicht.
Es ist Wahnsinn. Also ich habe jetzt einige London-Spiele, also eigentlich jedes Jahr bis auf 2020 habe ich die Gelegenheit gehabt und die dürfte dann auch jeweils ein Spiel mindestens kommentieren. Das ist schon Wahnsinn, was da los ist. Also um die Stadien rum, das ist ein Riesenfest. Also da sind Bierbuden ohne Ende, da sind NFL-Shops da sind Unterhaltungsgeschichten mit dabei, Auftritte drumherum. Da laufen Leute gefühlt mit allen 32 Mannschaften sind da Trikots vertreten. Das ist ja nicht so, dass wenn die Jets gegen Miami gespielt haben, dass dann nur Jets und Miami-Fans waren, sondern da waren ja von allen Mannschaften eigentlich welche da. Und vor allen Dingen aus der ganzen Welt. Also da waren welche aus Australien, die da extra hingeflogen sind. Aus Skandinavien, aus Deutschland natürlich eine ganze Menge. Aus Frankreich sind viele gekommen. Ganz England ist da irgendwie zusammengekommen. Also da habe ich das Gefühl gehabt, es gab also die Reunion des United Kingdom. Also Schotten saßen neben Engländern und Walisern. Und Nordiren waren auch mit dabei. Also es war Wahnsinn, was da alles so zusammengekommen ist. Und natürlich auch diese ganze Stimmung, die dabei ist. Das ist schon echt eine tolle Bereicherung für den internationalen Sport. Und wer das live gesehen hat und die Chance gesehen hat, da hinzukommen, der hat es nicht bereut. Und wenn man das dann auch in Deutschland mal machen kann, dann sieht man auch, man kann sich auch als Land dort richtig gut präsentieren. Ne? Als offene, weltoffene Sportmetropole, das ist wirklich gigantisch. Nicht alle finden es gut, wie gesagt, was du auch wirklich schon erwähnt hast, ist gerade aus sportlicher Sicht, die Organisatoren, die Logistikmanager und die Equipmentmanager, die hassen das, weil sie so viel hin und her schleppen müssen und dafür sorgen, da kannst du ja nicht mal sagen, ich gehe mal schnell zurück ins Lager und hol mir noch einen neuen Helm. Wenn du die Ersatzhelme vergessen hast, hast du ein ernsthaftes Problem. Ja, also das sind schon ganz andere Aufgaben, die da aufkommen und da hast du für die Headcoaches und so weiter, für die Spieler ist es toll, weil die erleben das ja, das ist für die fast wie ein Pro Bowl oder fast wie ein Super Bowl, weil da so ein Medienaufkommen ist und für die anderen, die nehmen das Übel sozusagen in Kauf und haben dann vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei, aber die Spieler, die Marketingleute und auch die Presseleute, ich glaube, die mögen das richtig.
Daniel, du bist so still.
Ich höre ganz gespannt zu.
Hast du denn da Fragen an Roman? Raus damit.
Fragen, ja, also ich sag mal, vielleicht nochmal zu München. Wir hatten ja eben gesagt, ne, klar, dass die, oder auch die NFL hat ja gesagt, das Oktoberfest ist ja auch in Amerika relativ weit bekannt und verbreitet. Die feiern das ja auch. Aber ich denke, also ich sehe es so, dass es eher hinderlich wäre, weil du dann wieder dieses logistische Problem hast mit diesen ganzen, ich sag mal, den Wiesenbesuchern plus noch die ganzen Fans. Ne? Also da, ich denke mal, das würde dann wahrscheinlich kollidieren, wenn du das auf den Zeitraum legst, wo das Oktoberfest stattfindet.
Sehr wahrscheinlich, ja. Weil, aber das ist nicht ganz so gravierend, weil du kannst es relativ gut terminieren. Oktoberfest fängt, glaube ich, zweite Hälfte des Septembers an. Ich glaube, dritte Septemberwoche, ne? So ist es. Geht dann bis ungefähr 5. Oktober oder sowas meistens in dem Dreh. Also 1. Oktoberwochenenden sind ja 3 Wochen. In der Phase hat gerade erstmal die International Series in London begonnen. Das heißt also, das letzte Oktoberfestwochenende wäre quasi das erste London-Game, so ungefähr, Pi mal Daumen kann man sagen. Das heißt, du würdest natürlich nicht im September eine Mannschaft, die in der NFL spielt, sofort nach Übersee schicken, weil du willst eigentlich auch nicht so früh unbedingt eine Bye-Week haben. Das heißt, du hast normalerweise ja, wenn du zum Beispiel nach Woche 4 schon in London spielst, hättest du in Woche 5 schon die Bye Week. Ist nicht optimal, weil dann hast du danach für die nächste Saison hast du dann mal noch 13 Spieler. Also ist ordentlich am Stück. Deswegen möchte man seine Bye Week eigentlich lieber so Woche 6, Woche 8, Woche 10 haben, damit man quasi die Saison auch ein bisschen halbieren kann. Gerade wenn jetzt nächstes Jahr noch ein Spiel mehr ist, ist es umso später, umso besser du die Bye Week eigentlich hast. Du hast recht, man darf eigentlich sehr grob fahrlässig in München ein Spiel zu planen, solange das Oktoberfest läuft. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wenn wir Spiele übertragen, die in der Zeit des Oktoberfests sind, haben wir selbst als Sender, der jede Woche dort in den Standardhotels dort in Unterföhring Zimmer reserviert, Schwierigkeiten, ein Zimmer zu bekommen. Weil das ist einfach alles ausverkauft. Und selbst wenn wir jetzt schon sagen, wir brauchen am 20. September, 27. September und 3. Oktober brauchen wir unbedingt eine Übernachtung für 4 Personen. Ja, schade. Ist schon alles ausgebucht. Das heißt, du kannst eigentlich nicht nochmal zusätzlich 50 oder 40.000 Leute von außerhalb dazu holen, die es ja sind im Endeffekt, weil du hast Fans, die dazukommen, du hast Medienleute, die dazukommen, du hast Equipment, du hast die Mannschaften, und die Mannschaften sind nicht klein, da sind also nicht unter 200, 250 Mann in jeder Delegation, also Mann und Frau natürlich, muss man heute ja sagen, vielleicht auch ein paar diverse, weiß man nicht genau, aber das ist halt, du hast viele Leute, die dann mitkommen, weil es sind auch viele Repräsentanten der Mannschaften, Sponsoren, Inhaber, also Owner mit Familien und. Also das heißt, du hast ja nicht nur 60 Spieler und Coaches, sondern locker mal 250 bis 300 Personen, die auch untergebracht werden wollen hier. Und da hast du dann schon ein Hotelproblem. Also da darf man nicht in dieser Phase, wo die Stadt ausgebucht ist, in Berlin zum Beispiel zur IFA, aber die ist ein Glück ja sowieso viel früher, oder in München zur Zeit des Oktoberfest ein Spiel planen, weil das wäre nicht machbar und organisatorisch nicht durchführbar.
Wie ist das eigentlich? Du hast ja eben nochmal gesagt, oder das ist ja auch, glaube ich, dann ganz bekannt, dass die Stadien, das werden natürlich dann nicht nur die Tickets an Deutsche selber oder an die deutschen Fans vergeben. Und wenn ich jetzt mal überlege, dass in London oder bei den London Games ja wirklich zigtausend Deutsche ja immerhin pilgern, wirklich, wäre es ja eigentlich schön, oder als deutscher Fan würde man sagen, oh ja, prima, ist in Berlin, da reise ich auch gerne mal aus Deutschland, egal woher, an. Aber dann kommt ja der Dämpfer wahrscheinlich, wenn du jetzt das Olympiastadion nimmst, ich sage jetzt mal 80.000, werden ja wahrscheinlich, was hat der, Sascha, was hast du gesagt, wie viel,
20, 30.000 oder wie viel Prozent? Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es 20% oder 25% der Tickets an Deutsche geht. Der Rest wird dann halt, also das restliche Ticketkontingent wird dann aufgeteilt auf die, wie Roman vorhin schon sagte, auf Frankreich, auf Spanien, auf die auf Europa sozusagen, und natürlich auch auf die aus der USA kommen. Aber ob das jetzt so stimmt, das weiß ich nicht.
Aber ist das denn nicht ein bisschen ungerecht? Oder ich meine, dann könnten natürlich die Spanier oder die Franzosen auch aufschreien und sagen, hier, hallo, wir haben Barcelona, wir haben Paris, wir haben auch Stadien, da könnte man doch auch spielen, oder? Also
ja. Definitiv. Die Frage ist halt nur, wie weit ist der Markt? Spanien und Frankreich haben, glaube ich, vom Fernsehmarkt her deutlich kleinere Anteile als England und auch inzwischen als Deutschland. England hat einen ganz, ganz langen und ursprünglichen NFL-Markt schon. Also da gibt es schon seit über 20 Jahren die Live-Übertragung, die natürlich einen Vorteil haben, weil sie keine Sprachbarriere haben. Die können einfach das Signal übernehmen. Deswegen war das da schon immer sehr, sehr einfach, Football zu etablieren. Du hast aber zum Beispiel in Spanien ist ganz, ganz, ganz viel Fußball. In Frankreich ist Fußball und Rugby. Das heißt, du hast andere Märkte. In Deutschland war es ja bisher auch mal so, dass König Fußball alles überstrahlt hat. Inzwischen ist es so, dass sie gemerkt haben, es läuft. Und es gibt auch dort die Fernsehübertragung, aber längst nicht in dem Umfang. Deswegen ist das normal. Und es wäre, glaube ich, auch nicht vertretbar, wenn man jetzt sagen würde, in Deutschland von den 70.000, 80.000 Plätzen, die im Stadion sind, gehen 50.000 an die Deutschen und der Rest kann sehen, wo er bleibt. Nee, das war ja jahrelang mit den Engländern genau das Gleiche. Ne? Also die haben auch die gleichen Restriktionen gehabt. Du wirst genauso die Verknappung haben, ne? Solange du nur ein Spiel oder zwei Spiele hast. wirst du noch einen größeren Run auf diese Spiele haben, als die in London sind, weil es halt noch einfacher ist für einen Menschen aus Deutschland nach Berlin zu fahren oder nach München zu fahren. Das ist ja ganz logisch. Da kannst du dich in Zug setzen, da kannst du mit dem Auto selber fahren. Nach London musst du schon irgendwie sehen, lange Strecke, Auslandsreise, inzwischen nicht mehr EU. Da hast du halt ganz andere Hürden, die da unterzubringen sind. Du hast teure Unterkünfte. London ist wirklich keine billige Stadt. Und das hättest du in Berlin, das ist ein deutlich billigeres Leben. München, das ist fast so wie London, kann man sagen. Aber trotzdem, das sind viele, viele Punkte, die mir dann zusammenkommen. Und da kannst du natürlich sagen, bei 70 oder was ist 75.000 sein, die ins Stadion passen, werden halt trotzdem maximal nicht mal die Hälfte innerhalb Deutschlands verkauft werden. Ich schätze mal auch so 30-40% und der Rest wird internationalen Verkauf gehen. Also das ist halt so. Und das war in London nicht anders. Und da haben sie nur den Vorteil gehabt, dass es 4 Spiele waren inzwischen, die da verkauft werden konnten. Da hat man sich ja oftmals auch gar nicht nach den Teams gerichtet, die da kommen, sondern einfach nach Terminen, die dir gepasst haben oder nach dem Motto, ich kaufe ein Season-Ticket quasi für alle 4 Spiele und dann habe ich die anderen Tickets noch ein bisschen weitergegeben oder wie auch immer. Weil 4-mal ist ja auch kaum jemand dann hingefahren. Also selbst wir von der Redaktion haben ja durchgewechselt. Also es gab, glaube ich, wenig Leute, die alle 4 Spiele hintereinander dann in London gesehen haben. Und deswegen ist das okay und der internationale Markt gibt es her. Da wäre es wirklich nicht fair, wenn plötzlich alle Tickets nur noch in Deutschland verkauft worden wären.
Also wenn die NFL nach Berlin kommt, ich persönlich wüsste ja schon 2 Anlaufstellen, wo ich übernachten könnte. Ganz privat. Ja, das ist auch ganz lieb Fragen. Also ne? Nicht viel Gepäck mit, ist kein Problem.
Die Couch ist dir sicher, Digga.
Hauptsache du bringst genug Bier mit, das ist okay. Genau. Aber
das ist kein Problem.
Ja, aber ihr habt ja so komisches Bier da bei euch. Das ist ja gar kein Lichtes, glaube ich, oder?
Es geht, also ja gut, hier, also in meiner Heimatstadt gibt's auch wieder so was Ähnliches, also bergisches Bier, aber ansonsten an Pilz ist, das ist halt das Schöne, wir haben Köln, wir haben Düsseldorf, also wir haben Kölsch, Alt, wir haben aber auch, wie gesagt, Ruhrgebiet, wir haben halt Pilz, wir haben alles.
Ja, also das mit dem Kölsch und Alt, das überlegen wir nochmal, aber mit dem Pilz, das würde gerade so gehen.
Sehr schön.
Ich bin ja halber Franke, also das heißt, ich meine Mutter kommt aus Bayern, also aus Oberfranken. Und da bin ich natürlich ganz anderes Bier gewohnt. Also von daher, ich mag zwar auch unser Berliner Bier, aber das ist inzwischen auch alles nur Einheitsbrei. Aber mir schmeckt das Bayerische natürlich viel besser.
Also eher München dann als Standort. Okay.
Nee, also dann müssten wir Nürnberg nehmen eigentlich, weil das ist Franken. Ne? Also, oder Bayreuth. Bayreuth wäre super, weil Bayreuth hat super leckeres Bier. Kulmbach, da gibt es auch schönes. Hof hat tolles Bier. Also wenn es danach geht, können wir nochmal eine extra Sendung machen.
wo du gerade Nürnberg sagst, das hatte ich, glaube ich, heute in unserer Gruppe gelesen bei Facebook, dass, ja gut, das war auch nur scherzhafterweise, dass welche gesagt haben, ja, dann lasst sie doch die NFL hier nach Franken kommen und dann bei den Nürnberg, ich weiß nicht, wie der Verein da heißt, aber das ist, glaube ich, auch eher so ein Rasenplatz oder so eine Sportanlage. Ich glaube, wobei das Nürnberger Fußballstadion hätte ja wieder Tartanbahn, aber ich glaube, dann sind die Zuschauer.
Ja, das sind 70.000.
Nicht genug. Nee, genau, nicht genug. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen, weil da habe ich 1989 mein allererstes Finale gespielt. Damals noch im Frankenstadion hieß es. Und das ist nett, das ist toll, aber da glaube ich, da passen 45.000 Leute rein. Also ist inzwischen auch schon 2-mal umgebaut worden, soweit ich weiß. Und ist ein bisschen was anderes. Aber das ist halt genauso wie der Betzenberg, genauso wie Waldstadion in Frankfurt. Und es sind tolle Fußballstadien, gibt es tolle Sachen. Düsseldorf mit der Veltins Arena, genau das Gleiche. Ah nee, Veltins heißt ja nicht, die heißt ja irgendwie immer wieder anders. Veltins war in Schalke, genau. Da habe ich Eishockey geguckt, das war auch toll. Aber das sind tolle Stadien, aber die ist halt von der Kapazität her, wenn du halt wirklich die untersten Reihen nicht benutzen kannst, dann fällt das Stadion quasi weg. Nicht vom Platz her auf dem Feld, sondern halt einfach von der Zuschauerkapazität her. Und du brauchst halt locker mal, also ich glaube, es gibt kein NFL-Stadion, was weniger als 66.000 Sitzplätze hat. Und du hast halt in Deutschland immer noch die Kultur der Stehplätze im Stadion oftmals. Das bringt dir halt für ein Footballspiel nichts, weil dann bist du dann irgendwann so platt, dann tun dir die Füße weh. Nicht nur vom Anstehen beim Bier holen, sondern halt auch vom Rumstehen beim Spiel, das macht keinen Spaß. Also wenn du so lange im Stadion bist, dann willst du dich auch hinsetzen können.
Und die modernen Arenen haben ja eben nun mal nicht diese, ich sag mal, diesen Platz auch, ne, für den ganzen Staff. Also das ist ja wirklich, also wenn du jetzt mal rechnest, so ein NFL-Team, gut, jetzt, ich sag mal, mit 53 Leuten oder auch mit dem ganzen Drumherum, den ganzen Coaches etc., muss ja alles irgendwo hin und du kannst sie ja nicht dann auf die unteren Reihen setzen. Oder wie in England, gut, da hast du ja diese in die Tribüne zwar eingearbeitet, auch diesen Spieler- und Trainerbereich, aber selbst der reicht halt nicht aus, ne?
Das ist halt nee, so. Garantiert nicht, nee. Und du hast halt noch die Situation, dass du noch genug Presseboxen brauchst für die Coaches, ne? Brauchst ja auch jeweils eine Pressbox, um die Leute oben für die Spielbeobachtung zu haben. Du brauchst die Presseplätze insgesamt für die Medien. Du brauchst auch natürlich, ich meine, okay, du brauchst keine Fantrennung, ja, also brauchst auch keinen Zaun eigentlich im Endeffekt beim Football. Aber das ist halt beim Fußball alles normalerweise mit vorgesehen. Und die Kamerapositionen sind ein bisschen anders als beim Fußball, aber die kannst du schon normalerweise für so ein Spiel auch nutzen. Das ist alles okay in den heutigen Stadien. Aber das ist halt schon so, dass du durchaus in dem einen oder anderen Bereich auch mal eine Sichtbehinderung hast. Alleine, weil dir halt Leute vor der Nase rumlaufen. Und das ist halt, wenn du dafür teures Geld ausgibst, ist das blöd.
Oh ja. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist zwar nur in Solingen, also unserem Stadion GFL 2, aber ich kann mich daran erinnern, also zum einen, wenn du dann ankommst, je nachdem wann du kommst, sind natürlich die oberen Ränge alle weg, weil die besten Plätze ganz unten sitzen, wie du schon sagst, das bringt nichts, weil dann guckst du nur auf Helme und auf gut Deutsch auf Ärsche. Und ich finde es auch dann persönlich immer ganz schlimm, wenn dann da wirklich die Chili da rumhopsen in der Halbzeit-Show und du das nicht sehen willst und irgendwie, ja, und dann guckst du da halt hin und naja.
Du mit deinen zwei Metern du wirst doch was kein Problem so haben, oder? Da stehst
über die 1,65 Chili da zu gucken.
Ja, 2,3 Meter, gut, aber ja, wenn ich mich dann hinstelle, dann sehe der Rest ja nichts mehr. Ich bin ja dann Höhe mal Breite, dann ist ja auch wieder blöd. Aber ja, und wie gesagt, die Chili da bei uns, Entschuldigung, aber die können halt nicht tanzen, ist halt so, ist halt keine.
Ja, aber, so, hoffentlich aber, sind sie wenigstens noch hübsch anzuschauen.
Aber Roman, wie war denn das beim German Bowl? Oder Quatsch, nicht beim German Bowl, bei der NFL Europe. Das ist ja auch so ein 60, weiß ich, wahrscheinlich auch 100 Mann-Kader, die da jetzt irgendwo sich umziehen müssen, also vom Staff bis zum Spieler her. Hat denn das Berliner Stadion, weil du kennst es ja, Olympiastadion, da die Kapazität, dass die sich da auch alle umziehen können im Locker-Room?
Ja. Haben sie, okay. Ja, also das würde gehen. Du hast halt den Vorteil, dass das Stadion, und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich da auch mal im Winter in dem Stadion in den Katakomben trainiert habe, als ich noch zur Leichtathletikzeit durchs Stadion gerannt bin. Du hast halt sehr große Möglichkeiten. Noch natürlich neben den Heim- und Gastkabinen der Fußballer, wo du natürlich nicht reinkommst. Auch in Tottenham und Wembley ist es so. Also Wembley hat ja kein festes Team, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Aber in Tottenham ist es auch so, dass du zwei extra Kabinen nur für die NFL hast, die dafür extra gebaut sind. Hat jetzt nicht jedes Stadion so. Aber du hast auch im Olympiastadion in Berlin und ich glaube auch in der Allianz Arena noch mehrere Funktionsräume, die dann mit Dusch, also mit Nasszellen sozusagen sind, mit Duschmöglichkeiten sind. Das hatten wir damals sogar während der Umbauphase bei Berlin Thunder, als wir im Olympiastadion gespielt haben und das Stadion umgebaut wurde. Selbst da war genug Plätze vorhanden. Und du kannst also auf jeden Fall davon ausgehen, dass Mannschaften da untergebracht werden, auch in der Größenordnung. Vielleicht nicht immer alle in einem Raum. Ja, das kann auch aufgeteilt sein. Ich erinnere mich, als ich für die Buffalo Bills gearbeitet habe, als sie hier waren, da habe ich so einen Location Scout hier gemacht, habe den Spielern geholfen bei Übersetzungen und bei Sightseeing-Touren und sonst irgendwas. Bin also wirklich hier eine 10 Tage mit den Bills durch die Gegend gelaufen. Und da war es halt auch so, dass die Defense und Offense getrennt waren in ihren Coaching-Bereichen oder in den Kabinen, weil einfach die Kabinen nicht groß genug waren damals. Aber auch das kriegst du logistisch hin. Also das ist überhaupt kein Problem, heutzutage in den großen Stadien genug Räume zu finden, wo die Mannschaften sich umziehen können. Und die Cheerleader und die Schiedsrichter und wer auch alles dabei ist.
Hast du denn auch so ein Fähnchen gehabt, was du hochgehalten hast, als ihr durch Berlin gelaufen seid? Oder?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das war ganz lustig. Ich hab aber eher so den Spielern halt Tipps gegeben, wo sie hingehen können, ne? Wo sie zum Essen gehen können, wenn sie typisch deutsch essen wollten. Ich habe eine ganz interessante und lustige Geschichte mit Mike Lodisch gehabt. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Der hat damals bei allen 4 Super Bowls für die Buffalo Bills als Defense Liner gespielt, hat alle 4 verloren, ist danach dann nach Denver gewechselt und hat dann 2-mal noch den Super Bowl gewonnen. Oder war dann wenigstens noch etwas für ihn. Aber der Knabe, der hatte zu Hause einen Porsche und konnte den nicht ausfahren auf den amerikanischen Autobahnen. Und dann kam er zu mir und meinte, du, mein Lieber, du weißt doch hier Bescheid, wo was gibt, können wir nicht irgendwo einen Porsche ausleihen? Und das war natürlich nicht ganz so einfach, weil ich hatte zwar einen deutschen Führerschein und eine Kreditkarte, aber er hatte nur einen amerikanischen Führerschein und zwei Kreditkarten. In der Kombination hättest du aber einen deutschen Führerschein und zwei Kreditkarten gebraucht. Und ich war nicht ganz so doof, meinen Führerschein für ihn und seine zwei Kreditkarten zu geben. Das heißt, also wir haben es dann umgeswitcht und haben uns er hat sich dann einen großen Siemer BMW geholt, damit er mal auf der deutschen Autobahn richtig Gas geben kann. Und dann sind wir, damals war es so, es war auch, glaube ich, 93 muss das gewesen sein, da sind wir auf die Berliner Stadtautobahn gefahren, die war natürlich noch mit 80 und sind dann raus auf den Berliner Ring. Der war schon geschwindigkeitsaufgehoben, also geschwindigkeitsunbegrenzt, und sind dann Richtung Rostock gefahren, wo wir kurz auf Höhe Flughafen Rostock-Lage in einen Stau gekommen sind. Das heißt, wir sind dann umgedreht und wieder zurück nach Berlin gefahren. Wir haben insgesamt für hin und zurück 1,5 Stunden gebraucht. Also das war eine relativ flotte Fahrt, muss ich sagen. Ja. Danach hat er mir den Wagen in die Hand gedrückt oder den Schlüssel und hat gesagt, du, der muss erst morgen um 12 wieder zurück sein. Ich muss jetzt ins Training, war super nett von dir, dass du gemacht hast. Kannst du den Wagen zurückbringen? Das war natürlich dann so, ja gut, hab den Wagen jetzt noch 12 Stunden oder 24 Stunden, hätte ich ihn noch fahren können. Hab ihn dann aber auch brav wieder abgegeben. Und dann wurde ich während des Spiels an der Seitenlinie, weil ich als Scout sozusagen damit dabei war, von Thurman Thomas angesprochen, Running Back der Buffalo Bills. Er hat Hunger, war ja ein Preseason-Game, ne? Also die haben nur 1,5 Quarter gespielt, ob ich ihm irgendwas besorgen könnte.
Das stimmt.
Und da habe ich unsere Balljungs von den Adlern losgeschickt, die unsere Jugendspieler waren, und habe sie dann halt aufs Maifeld geschickt, und dann durften sie Hotdogs holen für die Jungs und durften was essen. Also das sind tolle Geschichten, die man da so erlebt hat. Und wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das sind Varianten, die man natürlich in so einem Umfeld von so einem International Game jetzt nicht ganz so spaßig und lustig haben wird. Aber es ist auf jeden Fall schon tolle Sachen, die man da erleben kann. Und wenn man nah dran ist, dann ist es natürlich noch viel schöner. Und in den Kabinen ist das dann auch so wie bei uns. Also ganz ehrlich, Solingen Paladins oder Berlin Adler oder hinter Tupfing Razorbacks, keine Ahnung. Das sind alles dieselben Typen, die da in der Kabine sind. Du hast den, der ganz still ist, in der Ecke sitzt. Du hast den, der Vollidiot ist und alles rumkrakeelt. Und du hast einen, der sein Lieblings-T-Shirt über die ganze Saison über nicht wäscht. Also das ist überall so, ja. Also da war es auch nicht anders. Die sind halt alle noch ein bisschen größer und stärker und schneller als wir. Aber sonst sind sie genauso eine Kinder wie wir beim Sport.
Sascha, haben wir eigentlich noch Fragen von den, ich wollte den Zuschauer sagen, von den unseren?
Ja, nein, haben wir nicht. Aber nicht.
Schade. Die haben, ich habe euch schon gegen die Wand gequatscht, glaube ich.
Die waren heute sehr zaghaft, weil heute ist ja 1. April und haben wir uns wahrscheinlich nicht für voll genommen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben heute Abend den Roman in unserem Channel. Da werden sie dann wahrscheinlich eines Besseren belehrt werden. Bitte?
Du hast ja mit deiner ersten Meldung angefangen, ich habe noch einen draufgesetzt und dann haben die echt wahrscheinlich gedacht, nee, das stimmt doch nicht.
Ja, es war überall, es war in jedem Facebook-Forum war wieder, ich glaube, der Oberknaller war, glaube ich, Lamar Jackson geht zu den Patriots oder so, keine Ahnung.
Nee, also es war
Watson, der Sean Watson.
Überall war irgendwo. Da habe ich dann auch gedacht, okay, ja, heute was zu posten, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil keiner nimmt es für wahre Münze. Aber
dann kann sich doch Watson mit Kraft zusammentun. Also.
Du, Deshaun Watson war übrigens schon mal bei uns, ne, beim Berlin Adlern. Das ist jetzt kein April-Scherz. Der war vor 2 Jahren, als er in der Rookie-Saison seinen Kreuzbandriss erlitten hat. In der Off-Season war er dann hier in Berlin und hat die Berlin Adler besucht und hat dort ein Jugendtraining sozusagen geleitet. Geleitet. Er war dabei, hat ein paar Bälle geworfen und die haben sich gefreut. Hat dabei sogar ein Adler-Beanie aufgehabt. Ja? Also war offiziell sozusagen Teil des Berlin Adler-Teams dann an dem Tag. Der hatte hier ja Promotermine, glaube bei das Nike. Genau. Und war dann halt auch bei uns. Und das war sehr, sehr schön mit anzusehen. Also Watson hat eine Berlin-Verbindung auf jeden Fall.
Gut.
Wir hätten ja heute sagen können, der kommt zu uns. Also von daher wärst du.
Natürlich.
Ja, dann haben wir ja fast eine Stunde lang voll bekommen.
Was? So lang schon wieder.
Da muss ich jetzt so langsam abbremsen, weil wir können gerne auch noch eine zweite Folge machen, wenn sich das nächste Thema anbietet. Weil sonst bluten wahrscheinlich unseren Hörern die Ohren.
Ja, das eine Stunde ist gerade noch so machbar. Das ist, okay.
Ist gerade so machbar. Ja. Deshalb würde ich jetzt an der Stelle da dir danken, Roman, dass du so spontan kurz Zeit hattest, uns wieder mit deinen Anekdoten Freude bereitet hast. Daniel Longbow, dir, dass du hier als Co-Moderator mit dabei warst. Und ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht.
Also mir schon. Ich habe ja euch nicht viel Platz gelassen zum Reden, deswegen ist das ja für mich dann immer perfekt. Ich kann dann immer schön aus dem Vollen schöpfen. Nein, aber es macht mir ja immer Spaß, über solche Sachen zu reden und vor allen Dingen den Football in den hoffentlich kommenden Jahren da noch ein bisschen zu begleiten.
Ich muss dir dazu sagen, du hast ja die ganzen Geschichten erzählt, man kann sie aber auch lesen, denn ich habe ja dein Buch und da steht das ja auch drinne, zum Beispiel auch mit den Hotdogs. Und das kann ich auch wirklich jedem wärmsten empfehlen, sich das Buch zu kaufen und sich durchzu. Also wie gesagt, das ist auch sehr gut geschrieben, gerade die ersten zwei Seiten mit den krummen Knien. Es ist wirklich, macht sich, also wie gesagt, ich habe das in zwei Tagen durchgehabt. Das war, macht also wirklich Spaß zu lesen. Also,
ich habe ein bisschen länger gebraucht, um es zu schreiben, also von daher. Ich habe da echt das Witzige ist, ich habe im März den Vertrag unterschrieben, das Buch rauszubringen und im August sollte ich fertig sein. Ich habe die ersten 3 Monate gebraucht, einfach nur, um Sachen zusammenzubringen, welche Story willst du denn überhaupt schreiben? Und dann habe ich das eigentliche Buch habe ich quasi in 2 Monaten geschrieben und das war anstrengend, weil ich fast jeden Abend dran saß, aber ich habe mir auch gesagt, weißt du, wenn ich jemandem erzählen müsste, was ich alles gemacht habe und der es dann wieder schreibt und ich es dann nochmal lesen muss, um es stimmt, dann mache ich es lieber selber. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das liest man dann auch dabei, dass es halt authentisch von mir ist und halt auch nichts mit der großen, weiten Football-Welt in Sachen NFL zu tun hat. Aber das sind halt meine Erlebnisse und ich finde es toll. Und ihr habt es ja vorhin schon gehört, ich hatte heute meine Mäuse, also meine Kinder bei mir. Und für die habe ich das eigentlich im Endeffekt geschrieben, dass die später mal nachlesen können, was der Papa alles so für einen Mist gebaut hat. Und das ist schön. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall ja einzigartig und was ein schönes Erlebnis war, das auch alles aufzuarbeiten.
Ich muss es mir immer noch kaufen, muss ich gestehen.
Das wolltest du letzte Mal schon, als wir gesprochen haben. Ja.
Ja, okay.
Du wartest doch bloß, bis ich dir einen schicke. Ich merke das schon. Okay.
Ja, ich glaube auch.
Aber der Roman signiert dir das auch, wenn du nach Berlin kommst. Dann gehen wir noch zu der alten Roman. Bürgerbude, die ja immer noch, und das ist ja auch, was ich echt faszinierend finde, dass es diese Bürgerbude noch gibt beim Tempelhofer Feld.
Stimmt, ja, stimmt. Ne? Die gibt es immer noch.
Ja, da möchte noch jemand was abschließend sagen, als Abschlusswort.
Ja, schlaf gut. Ich wollte nur sagen, also ich werde auf jeden Fall früher nach Berlin wahrscheinlich reisen, als jetzt die NFL kommt und besuche euch gerne. Ja, und ansonsten hoch die Hände, Ostern.
Ja, das stimmt. Ist schön. Dann machen wir uns ein schönes Football-Wochenende ohne Spiel. Können wir auch gerne machen.
In diesem Sinne, dann wünsche ich euch frohe Ostern.
Danke gleichfalls.